Willkommen zu Holger ruft an, einem Podcast von Übermedien, dem unabhängigen, werbefreien Magazin für Medienkritik, ausschließlich finanziert durch unsere Community. Und wer da auch dazugehören will, erfährt im Abspann, wie das geht.
Marvin Schade.
Hallo Marvin, hier ist Holger.
Hallo Holger.
Ich rufe an wegen KI im Journalismus im Allgemeinen und Axel Springer im Besonderen. Du hast im Frühjahr für einen Medieninsider ja schon recherchiert, wie die KI-Strategie des Axel Springer Verlags aussehen soll. Und wie es aussieht, ist das Ding jetzt da. Und wie du damals schon vorhergesehen hast, sind es im Wesentlichen 5 Punkte. KI statt Google, KI-Review-Pflicht. Lass uns im Einzelnen durchgehen, was das ist. Also KI statt Google, Standard für Recherche, Ideenfindung und schnelle Antworten. Klar, ich benutze auch gelegentlich mal sowas wie ChatGPT, um etwas komplexere Fragen ein bisschen leichter beantwortet zu kriegen, damit ich nicht selber 10 Seiten mir durchlesen muss. Aber wie recherchiert man mit KI? Wie findet man damit Ideen?
Also was da erstmal erschienen ist, ist ja ein Aufschlag gewesen von Axel Springer, um, ich sage mal, Mitarbeiter einfach zu befähigen oder sie zu motivieren, mehr KI zu benutzen. Und daraus sind diese 5 Schlagworte entstanden, diese 5 sogenannten KI-Regeln. AI statt Google sagt prinzipiell erst einmal, die neuen LLMs, die Large Language Modelle, zu benutzen. Vielleicht etwas wie Perplexity, auch ChatGPT, um dadurch einfach Google zu ersetzen. Der große Unterschied ist ja, oder die klassische Google-Suche zu ersetzen, muss man da ja sagen. Google hat ja auch seine eigenen KI-Modelle, mit denen man durchaus recherchieren kann. Wie recherchiert man mit KI? Prinzipiell, wie man vielleicht mit Google recherchiert hat. Man schmeißt seine Frage erstmal rein, schaut mal, was kommt. Viele dieser Suchmaschinen arbeiten, oder viele dieser Antwortmaschinen, wie die sich ja selber nennen, arbeiten ja wie eine Metasuchmaschine, wenn man will. Das heißt, wo man sich früher dann vielleicht erstmal durch 2 Seiten Google, 3 Seiten Google-Ergebnisse suchen musste, macht das ja jetzt die KI für einen selber. Das kann natürlich schon ein Vorteil in der Geschwindigkeit sein. Gleichwohl gilt, wie beim Googlen auch, man sollte sich die Ergebnisse, die da ausgespuckt werden, schon genau anschauen.
Naja, das, vor allen Dingen, du sagtest selber gerade, das sind Antwortmaschinen. Das heißt, wenn ich da eine Frage reinschmeiße, kriege ich ja die Antwort. Und das ist doch nicht Recherche.
Das ist keine Recherche, aber ich glaube, am Anfang einer jeden Recherche setzt sich ein Journalist oft mal vor den Computer und schmeißt mal Google an, um sich in ein Thema reinzulesen. Das ist hier natürlich gemeint. Ich fand bei dem Vorstoß AI statt Google, das ist natürlich catchy, das kennt man von Springer. Das versucht man natürlich auf eine schnelle Schlagzeile auch runterzubrechen, diese Regel. Ich finde das ganz interessant, weil man bei Axel Springer ja liebend gerne alles vor Google benutzen würde. Das hat auch eine politische Ebene. Wir erinnern uns, Axel Springer und Google stehen nicht unbedingt gerade freundschaftlich gegenüber. Man hat sich in den letzten Jahrzehnten ja wirklich stark gestritten über Leistungsschutzrecht und so weiter. Und ich glaube, ich lese diese Vorgabe auch so, bevor ihr Google-Maschinen benutzt, benutzt doch lieber die anderen Maschinen, denn die Marktmacht von Google ist ja allgemein auch manchmal sehr unheimlich.
Dabei steht außerdem, Suchmaschinen sollen erst genutzt werden, wenn die Ergebnisse von ChatGPT nicht überzeugend ausfallen. Jede Verschwörungstheorie ist überzeugend. Wie soll das gehen? Also das Ding spuckt mir eine Antwort aus, die ich plausibel genug finde, dann baue ich darauf meine komplette Geschichte auf. Das ist doch unseriös.
Die Formulierung dieser 5 Punkte sind schon wirklich manchmal, sind schon, wenn man aufs Detail schaut, schon ein bisschen überraschend. Dieser Satz oder diese Aussage ist eine davon. Wenn das Ergebnis nicht überzeugt, suchen wir Suchmaschinen. Da müsste man jetzt Axel Springer bzw. Claudius Senst, ist ja Vorstandsmitglied, hat diese Regeln ja aufgestellt oder damals im April verschickt, müsste man ihn mal genau fragen, was er damit meint. Meine Fragen dazu wurden ja leider nicht beantwortet von Axel Springer damals. Also wenn Ergebnisse nicht überzeugen, dann Suchmaschinen zu benutzen, ist natürlich viele, viele, viele Schritte zu schnell gedacht. Ich würde sagen, wenn Antworten nicht überzeugen oder man das Gefühl hat, da stimmt irgendwas nicht, dann sollte man überhaupt anfangen, mal ordentlich zu recherchieren. Das kann man nicht nur mit Suchmaschinen machen.
Aber woher nehme ich denn das Gefühl, dass da was nicht stimmt? Das ist doch eigentlich das Problem schon. Also ich muss mich doch schon hinreichend auskennen, um überhaupt beurteilen zu können, dass das Ergebnis nicht plausibel ist.
Naja, es darf natürlich nicht die einzige Recherche überhaupt sein, Suchergebnisse mal eben abzugleichen oder sich durchzulesen. Ich hoffe auch, dass das hier jetzt so nicht gemeint war. Das ist natürlich völlig klar. Ich, wie gesagt, habe keine Ahnung, wie man darauf kommt zu sagen, mich überzeugen die Suchergebnisse nicht, denn kritisch sollte man da ja in der Regel immer sein, beziehungsweise so mehrere Quellen zusammensuchen. Ich sage nochmal, ich setze das jetzt mal hier voraus, dass das so gemeint ist, auch wenn es maximal ungeschickt formuliert ist.
Und da dockt dann an die KI-Review-Pflicht. Also im Grunde soll eine durchaus gerne mal halluzinierende Maschine überprüfen, ob ich mit dem, was ich geschrieben habe, richtig liege? Also ich dreh mich da doch im Kreis. Also das liest sich für mich so, als würde ich erst ein fragwürdiges Ergebnis zu einer Geschichte umbauen, die ich dann von der Maschine, die das fragwürdige Ergebnis geliefert hat, nochmal darauf überprüfen lasse, ob sie fragwürdig ist. Oder mache ich dann Denkfehler?
Ja, ich finde schon, dass es geht. Ich finde schon, dass du da genauso schnell denkst, wie vielleicht die ein oder anderen Sprüche da so formuliert sind. Die AI-Review-Pflicht sagt ja sozusagen, und das ist ja auch an diesen KI-Regeln aufgeschrieben worden. Ich sehe das ein bisschen differenzierter, gleichwohl nicht unkritisch, was da geschrieben worden ist. Aber Präsentationen, Konzeptpapiere einmal auch von einer KI, mithilfe von KI noch einmal durchzuarbeiten. Lass es die Überprüfung der Rechtschreibung sein oder auch vielleicht die KI nochmal zu fragen, ob es irgendwo Sinnfehler gibt, ob irgendwas in der Stringenz nicht gegeben ist. Das finde ich gar nicht sinnlos, das finde ich durchaus sinnvoll, das zu tun. Bei allen Punkten gilt, und das ist das, was wir nach der Veröffentlichung oder nach Bekanntwerden dieser Regeln bei Axel Springer Medien, aber auch ehrlicherweise bei vielen anderen Medien gesehen haben, was immer gelten sollte, und das wird sehr wenig betont, ist, dass KI nicht bedeutet Kopf aus, sondern dass man durchaus seine eigenen Gehirnzellen durch noch beanspruchen kann und nicht alles, was einem die KI präsentiert, unreflektiert übernimmt, veröffentlicht, damit arbeitet. Das wird meiner Ansicht nach sehr oft falsch interpretiert, dass es bedeutet, dass man sich jetzt auch zu doll auf die KI verlassen darf. Das darf erst recht im Journalismus natürlich nicht passieren.
Wenn du sagst, eine KI könnte man zum Beispiel einsetzen, um Stringenz zu überprüfen, kann ChatGPT sowas oder brauche ich dafür eine spezielle KI, die auch auf meine redaktionellen Ansprüche hin optimiert ist oder programmiert ist?
Da gibt es mit Sicherheit viele Anwendungen für. Das kann auch bestimmt ChatGPT lösen. Es kommt darauf an, wie gut und ordentlich man prompten kann und wie gut man den Prompt mit den Vorstellungen, die man selber hat, füttern kann. Es ist ja jetzt auch nun mal nicht so, dass jeder Text gleich aufgebaut ist. Aber, und das kann ich auch nur empfehlen, und das ist ja hier auch vorgegeben worden mit AI-Review-Pflicht, bevor man es weiterreicht, soll man die KI nochmal drüber laufen lassen. Ich selber habe auch ein paar Prompts mir gebaut, die mir durchaus dabei helfen und darauf achten, ob meine Stringenz in Texten durchgehalten ist, ob ich irgendwo Sprungfehler gemacht habe. Das ist schon gar nicht so schlecht, wenn einen auch eine Maschine darauf hinweist, was am Ende nicht bedeutet, dass gar niemand anderes mehr lesen und vielleicht noch auf Fehler oder Inkonsistenten hinweisen soll. Es ist, glaube ich, kein Verbrechen und auch nicht unseriös, KI zu benutzen. Ich würde mir schon die Hilfe holen, wenn man sie in Anspruch nehmen kann, ja.
Ein Prompt ist letztlich die Dienstanweisung oder die Arbeitsanweisung an die Maschine. Wie, hast du einen von deinen Prompts im Kopf?
Nee, ich habe keinen im Kopf, weil der relativ lang ist. Also der, mit dem ich am Ende meine Texte sozusagen nochmal überprüfe, der ist wirklich wahnsinnig lang. Der reicht aber von Rechtschreibprüfung über Stilfragen bis hin auch zu Inhaltsprüfungen. Das ist schon sehr umfangreich, was ich mir da so gepromptet habe. Und ich muss aber auch wirklich sagen, es hilft schon manchmal sehr. Also kann schon von Vorteil sein. Ich wäre da gar nicht so super skeptisch.
Der Rest der 5 Punkte klingt mir ein bisschen seriöser. Routineaufgaben automatisieren, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, auf Stringenz, auf Rechtschreibfehler überprüfen und sowas. Welche Routineaufgabe würdest du nicht von der KI machen lassen?
Also ich überhaupt nicht machen lassen würde, ist das automatisierte Veröffentlichen von Artikeln. Das, glaube ich, sollte man auf gar keinen Fall machen. Es ist legitim, sich von einer KI Vorschläge machen zu lassen, ob man Teaser verbessern kann, ob man Zwischenüberschriften noch irgendwo einfügen kann. Verschlagwortungen zu machen, das ist ja auch schon sehr gängig. Viele Redaktionen haben ihre eigenen Toolboards oder Toolboxes gebaut. Ich glaube, das automatisierte Veröffentlichen sollte man streng vermeiden. Und wir haben aber ja auch schon in der Vergangenheit immer mal wieder Fälle gehabt und gesehen, bei denen sich durchaus vermuten lässt, dass das eben nicht der Fall ist. Und da wird es dann sehr schwierig, denn dann veröffentlicht man automatisiert auch ganz viele Fehler. Und das geht am Ende auf Kosten der Glaubwürdigkeit und der Seriosität.
Neueinstellungen und Budgets nur, wenn eine Maschine den Job nicht auch kann. Das ist doch im Grunde der Vorlauf für einen Jobabbau.
Das klingt ein bisschen wie der Vorlauf des Jobabbaus. Man kann aber auch andersrum sagen, warum gibt es noch für irgendetwas Jobs, die tatsächlich offensichtlich nicht so viel Leistung und Hirnschmalz erfordern.
Du meinst die Bullshit-Jobs.
Kann man auch so rum sehen. Ich halte das für eine sehr bolde Ansage, die auch, glaube ich, in der Praxis nicht wirklich praktikabel ist. Sie klingt aber erstmal natürlich, ja, bold. Ich denke, dass es in vielen Bereichen immer noch sehr oft sehr viel einfacher ist, erstmal mit Menschen und mit Gehirnschmalz zu arbeiten, bevor man blind irgendwas automatisiert. Aber wie gesagt, ich glaube, diese 5 Punkte sind extra auch bold formuliert worden, um wie so ein Weckruf irgendwo zu wirken. Was das für Konsequenzen hat, ist dann nochmal eine andere Frage, ja.
Qualität vor Volumen, was ich eigentlich eine ganz spannende Sache finde. Man könnte ja tatsächlich mal sagen, so, wir hören jetzt auf, so kurzatmig immer dem nächsten Klick sozusagen der Aufmerksamkeit hinterherzulaufen, sondern wir informieren jetzt nicht mehr als Erste, sondern wir informieren als Beste oder sowas. Aber ist das, also im öffentlich-rechtlichen Rundfunk kann ich das zutrauen, weil der ist durchfinanziert. Aber in einer Medienwelt, die von Klicks lebt, faktisch, ist das überhaupt denkbar?
Qualität vor Volumen sollte überhaupt erstmal, glaube ich, ein Grundsatz sein, für den es auch keine KI braucht. Ich denke, das ist grundsätzlich eine ganz gute
Vorgabe. Ja, aber siehst du das irgendwo?
Vorgabe. Nein, und die Gefahr besteht natürlich im Gegenteil. Dadurch, dass KI sehr viel schneller produziert als der Mensch, besteht da wirklich die Gefahr, das Internet eher zu fluten. Wir sehen es ja auch oder haben es ja auch in den vergangenen Jahren schon immer gesehen, bevor jetzt der große KI-Hype kam. Der Kollege Roboter, wie man ihn immer genannt hat, hat ja schon immer irgendwelche Fußballergebnisse, Wettervorhersagen etc. Aktienmeldungen irgendwie produziert.
Aber bei mir macht das ein Oktopus.
Ja, gut. Jetzt macht die KI das quasi mit 16 Arbeit. Aber also, ja, die Maske, das hat noch nie so richtig funktioniert. Ich wage mich jetzt aber mal an die Prognose, dass wir in Zukunft vielleicht ja auch noch, und das sehen wir jetzt bei den Antwortmaschinen schon, ja eher zu einer Form von individueller Content-Erstellung gehen. Das bedeutet, vielleicht muss das Internet zukünftig auch gar nicht mehr so doll geflutet werden, wenn jeder sich individuell Texte erstellen lassen kann.
Woraus würde ich mir denn diese Texte dann erstellen lassen?
Das ist ja die große politische Frage hier im Hintergrund, was überhaupt die Plattformen wie Perplexity, ChatGPT etc. angeht. Woher holen sie eigentlich die Inhalte, mit denen sie da arbeiten? Die werden ja erstellt. Nicht nur aus der Wikipedia heraus, sondern nun mal ja auch aus zahlreichen Verlagshäusern und Redaktionen heraus. Das ist ein großer Teil des Wissens, auf das ChatGPT und Co. zugreift. Das kann natürlich, wird auch immer mal wieder diskutiert, dazu führen, dass das irgendwann so eine Form von ja, selbstreferenzielles Denken und Arbeiten wird, weil da einfach ja, bedingt neues Wissen hinzukommt. Die Halluzinationen, das du gerade angesprochen, kommen ja auch noch ein Stück weit dazu, wenn auch ChatGPT, es muss ja nicht Halluzination sein, es kann auch einfach sein, dass solche Programme mit widersprüchlichen Angaben im Netz oder so nicht umgehen können. Das ist noch ein bisschen das ungelöste Problem und die große Frage hinter allem, ja.
Du hast eben gesagt, automatisches Veröffentlichen ist so ein Problem. Es gab ja auch schon ein paar KI-Ausfälle, auch bei Springer. Es gab Artikel von einer elektrisch ausgedachten gewissen Margot Blanchard bei Business Insider. Gab auch schon mal eine Falschmeldung bei Bild über einen Casino-Betrug in Zürich, die dann die Runde gemacht hat. Also das ist übrigens eine derart haarsträubende Nummer. Da könnte man eine ganze Sendung drüber machen. Ich empfehle allen, diese Geschichte mal bei Übermedien nachzulesen. Diese Geschichte ist, wie kann ich denn verhindern, dass solche Falschmeldungen, solche Halluzinationen überhaupt zu Nachrichten werden? Reicht es, sie nicht automatisch veröffentlichen zu lassen?
Naja, wie ich gerade sagte, also Kopf aus ist die falsche Übersetzung von KI. Es hilft einfach, den gesunden Menschenverstand zu benutzen. Und das ist, glaube ich, auch das, was oder die Gefahr, die hier mitschwingt, wenn man mir nichts, dir nichts, solche Regeln veröffentlicht, die auch noch aus der Vorstandsetage kommen und dann natürlich als gesetzt betrachtet werden. Viele Leute verlassen sich dann darauf, dass das alles schon so funktionieren wird. Das Casino-Beispiel, was du gerade angesprochen hast, ist ein wunderbares. Hier liegt der Verdacht nahe, dass der Autor, der diesen Text bei Bild produziert hat, und ich betone hier aber auch, das passiert auch in anderen Redaktionen, leider Gottes, dass der einfach die KI gefragt hat, was steht denn da in dem Originaltext, den ich abschreiben möchte. Es war eine Berichterstattung in der Schweizer Blick, das ist eine Boulevardzeitung, über diesen Casino-Raub. Und hier hat offensichtlich die KI versucht, diesen Text zusammenzufassen. Ich glaube, man lehnt sich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man hier unterstellt, dass auch die KI gar nicht richtig Zugriff auf den Text hatte, sondern selber vor eine Paywall gelaufen ist und dann genau das passiert ist, was du gerade angesprochen hast, angefangen hat zu halluzinieren. Wenn das niemand überprüft, bei solchen wirklich niedrigen Schwellen wie einer Paywall, wo jeder Journalist in der Lage sein sollte, mithilfe seiner persönlichen oder auch der Firmenkreditkarte hinter die Paywall blicken zu können, wenn dieser Schritt nicht gemacht wird, dann ist das natürlich schon ein großes Vergehen und dann ist das auch nicht, wie Matthias Döpfner, der Vorstandsvorsitzende, jüngst in einem Interview bei Manager Magazin gesagt hat, ein Fehler, den man liebend gerne verzeiht.
Weil Hauptsache KI benutzt, Hauptsache modern gewesen.
Genau, und das halte ich an der Stelle schon für fatal, weil das einfach bedeutet, dass Menschen ihren Kopf ausschalten und das darf auf keinen Fall passieren. Dieser sogenannte Human in the Loop, also den Menschen in der Schleife zu halten als Kontrollinstanz, ist am Ende auch nicht immer die 100%ige Versicherung, aber sollte genauso Standard sein wie ein 4-6-Augen-Prinzip, ist es sehr oft aber nicht. Und die große Gefahr, die hier besteht, ist einfach, dass vor allem unter dem Druck, den du angesprochen hast, dem wirtschaftlichen Druck, dem zeitlichen Druck, ich halte da übrigens öffentlich-rechtliche Medien nicht für ausgenommen, besteht, dass genau dieses Prinzip, das Vier-Augen-Prinzip, das Human-in-the-Loop-Prinzip eben in der Praxis nicht umgesetzt wird. Und dann passiert es nämlich, dass vielleicht nicht automatisiert, aber trotzdem durch den menschlichen Klick so etwas ungeprüft online geht. Das geht dann oder überhaupt veröffentlicht wird. Das betrifft Formatfragen. Die Welt hat ganz am Anfang wirklich eine katastrophale Formatierung durch so automatisierte Prozesse in die Zeitung übernommen, dass so ein Interview unlesbar war. Bei Übermedien gab es mal den Fall von Ippen, wo Übersetzungen komplett falsch waren. Wenn da natürlich kein Mensch drauf schaut, dann braucht man sich an der Stelle nicht wundern. Das geht auf Kosten der Glaubwürdigkeit, der Seriosität. Und ich bin manchmal sehr überrascht bei aller Progressivität, die es gibt und aller Aufgeschlossenheit, die es gegenüber der KI gibt, die ich grundsätzlich ehrlicherweise für gut halte, bin ich trotzdem überrascht, wie wenig ernst in der Medienbranche die eigenen Produkte genommen werden. Denn sowas darf natürlich nicht passieren.
Du sagst, bei diesem Druck würdest du den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht ausnehmen. Warum nicht? Die haben doch das Geld. Dass sie es vielleicht falsch verteilen, ist ein anderes Thema. Aber sie müssten sich dem ja nicht beugen, ne?
Theoretisch muss sich niemand der Sache beugen, auch niemand, der unter wirtschaftlichem Druck steht, weil am Ende natürlich immer sozusagen die journalistischen Tugenden und das Handwerk ganz vorne stehen sollte. Aber natürlich hat auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk einen sogenannten Zeitdruck, wenn man so will, auch wenn es nicht der wirtschaftliche ist. Aber du hast die Verteilung der Gelder gerade auch schon angesprochen. Und wenn es halt nun mal um Nachrichtenlagen geht, ist auch ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk nicht davon ausgenommen und ist auch nicht davon ausgenommen, dass auch dort ein Mensch sitzt, der sich vielleicht mal auch, obwohl er Unmengen an Zeit hat und Unmengen an Geld hat, trotzdem die Zeit sparen will. Also jeder KI-Fehler ist am Ende auch ein menschlicher Fehler, muss man ja sagen.
Jetzt haben alle mal fröhlich geschludert. Die Chefs finden es okay, weil Hauptsache wir sind modern gewesen. Das heißt ja dann letztlich, dass es bei mir als Nachrichtenkonsument hängen bleibt, KI-Fantasietexte zu erkennen. Wie mache ich das? Ich habe da überhaupt keine Chance.
Noch leben Medien ja von dem Ruf und von dem Grundvertrauen, was der Nutzer hat, darauf vertrauen zu können, dass die Inhalte richtig sind. Und uns Medium muss daran gelegen sein, dass dieses Grundvertrauen und der Vertrauensvorschuss nicht enttäuscht wird und bestehen bleibt. Ich als Nutzer kann da natürlich relativ wenig tun, aber ich glaube aber ehrlicherweise auch, dass es vor KI-Zeiten jetzt nicht so war, dass ein Leser jeden Text immer gegengeprüft hat. Und auch Fehler sind ja auch so schon immer passiert, ob es Recherchefehler waren oder. Das ist ja, ich sag mal, am Ende ein technologischer Unterschied, ob der Fehler jetzt von Menschenhand kommt oder von der KI produziert wird. Wenn das zunimmt, leidet das Vertrauen, egal wer den Fehler gemacht hat. Und das darf halt einfach nicht riskiert werden. Als Nutzer bin ich da natürlich halbwegs aufgeschmissen, weil ich nicht alles überprüfen kann und ja selbst auch gar nicht die Zeit habe. Ich bezahle immerhin den Journalisten dafür, entweder durch meinen Rundfunkbeitrag oder durch Abogebühren oder durch die Daten, die ich auf der Website lasse, damit sie vermarktet werden können, zahle ich ja dafür, dass die Angaben da richtig sind.
Plus, idealerweise würde ich ja meinem Medium, sag ich mal, einen Vertrauensvorschuss geben. Jetzt kommt eine Falschmeldung, jetzt kommt dann irgendeine Halluzination. Ich kriege mit, dass da irgendwie solche 5 Punkte veröffentlicht werden. Der Chef von Gernze sagt, ja, das sind Fehler, die kann ich prima verzeihen, weil so schlimm ist ja nicht. Wir waren modern, das ist viel wichtiger. Sollte ich den Vertrauensvorschuss in mein Medium, in die Medien vielleicht, sollte ich den Vertrauensvorschuss langsam lieber in einen Misstrauensvorschuss umwandeln und darauf hoffen, dass eine neue Fehlerkultur Einzug hält vielleicht?
Definitiv trägt das zur Skepsis bei. Deswegen finde ich, sollten solche Aussagen, wie es die von Matthias Döpfner, solche Fehler liebend gerne zu verzeihen oder gerne zu verzeihen, ich habe jetzt den Wortlaut nicht komplett im Kopf, finde ich solche Aussagen auch schwierig, weil sie den Eindruck hinterlassen, da wird dann jetzt nicht mehr so richtig geprüft, dann wird dann zwar gesagt, da müssen wir uns danach halt für entschuldigen und dann ist auch alles gut. Transparenz ist da immer sinnvoll und wichtig. Aber es klingt so, als würde man es sich sehr einfach machen. Und wenn das von ganz oben kommt und so eine Ansage kommt, die soll natürlich nach innen, also in die internen Kommunikation heraus, soll die natürlich motivieren, solche Technologien zu benutzen. Aber es kann auch passieren, dass dann das auf die sehr leichte Schulter genommen wird und eben mehr von solchen Fehlern produziert werden. Deswegen bin ich nicht so angetan, wenn solche Aussagen da getätigt werden. Gleichwohl es natürlich schon richtig ist, Menschen auch die Angst und so ein bisschen ja, die Skepsis vor diesen Technologien zu nutzen, weil sie schon viele Vorteile mit sich bringen.
Welche denn eigentlich? Also wenn ich Journalismus, ganz basal, geht ja ungefähr so, ein Reporter kriegt einen Anruf mit einem Hinweis, geht raus, recherchiert die Geschichte, schreibt sie auf, zack, Zeitung fertig. Was vielleicht ein bisschen zugespitzt war. Wenn ich da jetzt KI einflechten will, abgesehen von meine fertigen Texte nochmal zu überprüfen auf Stringenz, auf Rechtschreibfehler oder sowas, an welchen Stellen ist KI da überhaupt nützlich?
Sie ist in der Recherche nützlich, sie ist nützlich in der Überarbeitung, in der Redigatur von Texten, wenn es um Rechtschreibung etc. geht, da kann sie einfach wahnsinnig helfen. Sie ist auch natürlich nützlich dabei, Recherchematerial zu sortieren. Es gibt ja auch tolle Anwendungen, die ich füttern kann, mit meinen Informationen Daten auslesen kann, viel schneller als zuvor. Da hilft es im Journalismus ja sehr bei, ich sage mal, kleinen Textarbeiten, lass es eine BU sein, Überschriften, Zwischenüberschriften sein, kann eine KI super Vorschläge machen. Das nimmt dir schon Arbeit ab. Das ist ja ein Effizienzgewinn. Der ist ja auch gut. Das wird ja an einigen Stellen jetzt auch getestet. Das Zusammenfassen von Artikeln, die ja schon bestehen aus fertigen Artikeln auf der Website heraus, kann auch ein Service für den Leser sein.
Warum werden dann da überhaupt die langen Artikel veröffentlicht, wenn die Zusammenfassung mir eigentlich genug Informationen gibt?
Ja, das ist eine schöne Frage. Die habe ich mir auch schon gestellt, warum man sich eigentlich noch die Mühe macht. Ne? Ja. Aber nichtsdestotrotz gibt es halt nun mal immer dieses Bedürfnis, too long didn't read zu haben. Warum sollte man es nicht auch irgendwie anbieten? Es sind unterschiedliche Nutzerinteressen. Es gibt auch Menschen, die lesen immer noch gerne lange Texte. Angeblich werden auch immer noch Zeitungen gekauft. Also, weil die Texte so schön lang und ausgeruht sind oder Magazine. Insofern, das ist ein Nutzerbedürfnis, das kann man natürlich auch stillen. Genauso wie man seine Texte auch mit KI Audio visualisieren lassen kann. Warum nicht einen Text vorlesen lassen? Der Punkt und die Frage ist, dahinter liegt ja, wie weit will man da eigentlich gehen? Es gibt Projekte, in denen werden deine, meine Stimme als Autor, werden die synthetisiert, damit der Text von meiner Stimme vorgelesen werden kann, obwohl ich diesen Text noch nie in meinem Leben laut vorgelesen habe.
Übersetzungen, die so funktionieren. Ich könnte meine Stimme auf Französisch synthetisieren lassen und meine Sendung auf Französisch weiterverwenden.
Auch das hat ja manchmal Vorteile. Wer will das aber kontrollieren, dass das alles so korrekt ist und richtig ist, wenn man selber die Sprache nicht beherrscht? Das sind natürlich genau diese Fragen, wo der Human in the Loop wieder sein muss. Aber es gibt ja auch, die Welt hat sich ja jüngst dafür gefeiert, jetzt eine KI-Sendung zu haben, die nicht nur KI thematisiert, sondern ja auch von der KI sozusagen erstellt wird. Es gibt Avatare, die bei Axel Springer, aber auch bei anderen Medien eingesetzt werden, wo man den, also wirklich bildliche Avatare, wo dann bei Instagram oder Co. oder im Fernsehstudio der Moderator steht, was aber ein Avatar ist und nicht die richtige Person. Da stellt sich irgendwann die Frage, das ist zwar ganz toll, wenn man plötzlich anfangen kann, Inhalte besser zu skalieren und auch zu verändern, aber die Frage der Authentizität stellt sich natürlich schon, denn am Ende will der Mensch, vielleicht liegt ja doch noch Wert darauf, dass da ein richtiger Mensch steht, und wenn ich am Ende gar nicht mehr weiß, ob die Stimme, die mir was vorliest, ob der Mensch, der im Studio steht, der richtige ist, und wenn der nicht im Studio steht, wo er dann eigentlich ist, glaube ich schon, dass auch das, wenn man es zu weit treibt, auf die Authentizität gehen kann.
Ja, und Authentizität ist ja, braucht man ja auch, um überhaupt Vertrauen.
Das ist die Grundwährung, die es im Journalismus gibt.
Ja. Wem vertraue ich denn eigentlich bei einer Sendung, an der nichts mehr echt ist?
Das ist ja jetzt erstmal die Frage, was ist noch echt und was ist dann nicht mehr echt, ganz genau. Natürlich fängt das an, wenn ich weiß, da ist eigentlich nur 90% oder 90% sind in irgendeiner Art und Weise KI generiert, fange ich natürlich auch an zu überlegen, wie es denn mit den Fakten oder mit den vermittelten Informationen aussieht. Genau das ist das, was ich meine, dass man es da an der Stelle auch nicht zu weit treiben kann und zu weit treiben darf. Wir reden ja auch immer wieder über die Kennzeichnung von KI im Journalismus. Wenn da jetzt irgendwo halt steht, die Sendung wurde mit und durch KI produziert, weiß ich als Nutzer einfach nicht, was davon wirklich KI produziert ist und was nicht. An welcher Stelle der Mensch reinkommt und nicht reinkommt. Ist jetzt hier im Text nur die Überschrift KI gemacht oder der ganze Text, sind die Fakten? Hat da überhaupt mal ein Mensch dran gearbeitet? Dann fange ich an, mir als Nutzer Fragen zu stellen, weshalb ja auch die Diskussion über die Kenntlichmachung von KI durchaus richtig und wichtig ist, weil sie kann nämlich auch verunsichern und nicht nur helfen.
Aber wenn ich doch den Human in the Loop brauche, um Dinge zu überprüfen und sowas, dann kann ich den doch auch direkt den Job machen lassen. Oder ist der geheime Geheimplan, die Menschen früher oder später wegzuautomatisieren, so gut das geht?
Das wäre natürlich naiv zu glauben, wenn man denkt, dass das keine Jobs kosten wird. Selbstverständlich ist das so. Textchefs, Grafik, Infografik, da kann die KI vieles machen. Natürlich auch Texte vorschreiben, Ideen für Texte reingeben. Am Ende, klar, kann es dazu führen und wird es bestimmt dazu führen, dass es einige Jobs und viele, vielleicht sogar viele Jobs kosten wird. Ja, am Ende kann man auch alles die KI machen lassen. Solche Beispiele gibt es ja tatsächlich auch. Und das ist ja ein bisschen die Gefahr, dass man es dann halt auch nicht erkennt. Am Ende ist es ja gut, wenn immer noch ein Mensch da sitzt und auch etwas anguckt. Und gleichwohl muss man ja sagen, lass alles von Menschenhand gemacht sein, schleichen sich auch Fehler ein. Also da sind wir wieder bei der Frage, dass es am Ende nur ein technologischer Unterschied ist. Aber es wird garantiert Beispiele und Medien geben, die auch versuchen werden, und das gibt es ja auch heute schon, komplett KI-basiert Inhalte zu erzeugen. Und da eigentlich gar keine Menschenhand mehr anzulegen, das gibt's ja schon. Wir selber haben bei Media Insider über Dumont berichtet und einen Ableger der Kölner Stadtanzeiger Nachrichten, der sich mit Royals beschäftigt. Da ist von vorne bis hinten alles durch die KI gemacht. Ich glaube auch nicht, dass da ein Mensch drauf schaut.
Wird es, denkst du, früher oder später dann noch Medien geben, die sagen, na, wir sind KI-frei, uns könnt ihr vertrauen?
Es wird ja die Diskussion geführt, ob es sowas wie, ich sage jetzt mal, ein Bio-Siegel geben soll für Human in the Loop oder für menschengemachten Journalismus. Das ist dann sozusagen das Gegenteil der KI-Kennzeichnung, deutlich zu machen, was hier noch von Menschenhand gemacht ist. Es kann durchaus sein, dass es da Zielgruppen für gibt, die das gut finden werden. Ich fürchte aber auch, und das ist zwar schön, dass wir uns, und jetzt bringe ich hier den Medien- und Kulturpessimisten rein, dass wir uns als Medienschaffende da viele Gedanken drüber machen. Ich fürchte und denke, dass es weite Teile der Gesellschaft gibt, die sich da nicht so viele Gedanken drüber machen und denen das leider auch herzlich egal ist.
Zu Recht. Also in meiner Wahrnehmung, natürlich als Medienschaffender seit 30 Jahren und so weiter, ist KI ein unfassbar großes Thema. Ist es überhaupt so groß?
Es ist definitiv so groß. KI findet in allen Gesellschaftsbereichen einfach statt. ChatGPT ist gefühlt, ist meine subjektive empirische Analyse in der Berliner U-Bahn. Sofern Netz vorhanden ist, nutzen viele Leute dort auch mittlerweile ChatGPT, anstatt zu googeln. Viele reden von dem iPhone-Moment, weil er das Digitale so stark verändern kann, wie zuletzt vielleicht das iPhone. Ich glaube, dass es so ist und dass es viel verändern wird. Insofern ist der Hype schon real. Ob er so schnell und so viel verändern wird, das steht nochmal auf einem anderen Blatt Papier und vor allem in welchen Bereichen. Meine These ist, KI wird zuerst in den Bereichen aufräumen und in den Branchen aufräumen, die stark internetabhängig sind. Das ist auch bei Inhalten ja jetzt schon der Fall. Im Online-Journalismus, viele Jobs wurden durch das Internet geschaffen. Ich glaube, durch KI werden sie teilweise wieder wegfallen.
Das heißt, diese alte Geschichte davon, dass Medienschaffende gerne mal was ganz anderes machen würden, am liebsten was Handwerkliches, sollten sie lieber ernster meinen als in den letzten 30 Jahren?
Man kann jetzt drüber lachen. Ich habe letztens auch schon mal nachgedacht. Ich habe letztens auch schon mal nachgedacht, ob eine Umschulung zum Landschaftsgärtner vielleicht zukunftsträchtig sein könnte. Redet man so spaßeshalber drüber. Ich halte das für wahrscheinlich, dass tatsächlich solche Berufe noch ein bisschen eine größere Halbwertszeit haben als der ein oder andere Digitaljob. Definitiv.
Es gibt auch nur eine Gerüchteküche. Die Gerüchteküche sagt, dass Springer-Chef Döpfner selber gerne einer dieser Tech-CEOs wäre, so Thiel oder Zuckerberg oder Musk. Wenn du dir diese KI-Strategie von Springer anguckst, sind die auf dem richtigen Weg oder verrennt Döpfner sich da gerade in seine eigene Eitelkeit?
Also ich glaube nicht, dass man durch die Anwendung von KI jemand wie Peter Thiel oder Elon Musk werden kann. Das sind Leute, die haben etwas erfunden oder technologische Revolutionen mit ihren eigenen Mitteln stark gefördert, befördert und überhaupt erst möglich gemacht. Dafür müsste jetzt Axel Springer in was total Neues, Innovatives investieren. Aktuell gibt es ja das Bekenntnis, sich wieder vermehrt auf den Content und auf den Journalismus zu konzentrieren. Gleichwohl hat Döpfner ja ausgerufen, dass seine Führungskräfte und seine Mitarbeiter jetzt nach dem neuen Gold graben sollen. Ich glaube jetzt nicht, dass man durch die Anwendung von KI im Journalismus dieses Level erreicht, was du gerade angerissen hast. Dafür braucht es natürlich ein bisschen mehr.
Das neue Gold?
Das neue Gold. Aber mit anderen Worten, viel Möglichkeiten, viel Geld zu verdienen. Axel Springer hat ja gerade sich erst getrennt von seinen sogenannten Classified-Geschäften, also den Rubrikenmärkten, Stepstone etc. Und das hat Axel Springer in den vergangenen Jahren sehr viel Geld gebracht und auch eine extreme Wertsteigerung gebracht. Jetzt sind diese Werte natürlich weggebrochen bzw. weggenommen, rausgenommen worden aus dem Unternehmen durch diesen Verkauf. Und jetzt ist die Aufgabe, wieder ein neues, attraktives Geschäft neben dem Journalismus zu finden. Das hat er in Mitarbeiterrunden und auch im einen oder anderen Interview schon deutlich gemacht.
Aber das Geschäft kann doch eigentlich nur attraktiv werden, wenn Personal abgebaut wird. Muss jetzt finanziell attraktiv werden.
Du meinst jetzt das journalistische Geschäft? Das steht definitiv unter Kostendruck. Das ist das Problem. Die Renditen schrumpfen. Sie sind teilweise ja immer noch sehr hoch. Im besten Fall schafft man es natürlich auch, Leute mehr und mehr für Journalismus zu begeistern, dass man andere Preise verlangen kann. Da muss man nicht an den Kosten sparen.
Marvin, schade. Ich danke dir.
Vielen lieben Dank für den Anruf.
Dieser Podcast und ganz Übermedien sind werbefrei, unabhängig und ausschließlich finanziert durch unsere Community. Ein Abo gibt's ab 6 Euro monatlich und dafür gibt es sofort Zugang zu allen Artikeln und obendrauf unseren wöchentlichen Newsletter. Wer unabhängige Medienkritik ebenfalls unterstützen möchte, findet alle Infos auf übermedien.de und dort gibt's auch reichlich über Medien zu lesen, bis wir in der nächsten Folge auch wieder über Medien reden. Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.